Der heutige Gottesdienst nimmt uns ja mit in dieses Thema, Dietmar hat es am Anfang schon angesprochen, dieses Thema Trinität, mit dem man gar nicht so genau weiß oder viele gar nicht so genau wissen, was sie damit anfangen sollen. Trinität, das ist ja so ein Thema, was bei den meisten Christen höchstwahrscheinlich auch keinen höheren Puls irgendwie erzeugt. Und wenn sie gefragt werden von irgendjemandem, der keine Ahnung hat, was das denn ist mit dieser Trinität, was das denn ist mit diesem Heiligen Geist, mit dem Glauben an einem dreieinigen, dreifaltigen Gott, das ist dann immer so der Moment, wo die Gemeinde dann froh ist, einen Pastor zu haben. Und dann kann man denjenigen dahin schicken und sagen, frag den mal, der kann dir das genau erklären. In der Theologie versucht man schon seit Anbeginn der Trinität darüber sich eine größere Klarheit zu verschaffen, was das denn eigentlich ist und meint mit dieser Trinität. Trinität ist ja erstmal nichts, was in der Bibel vorkommt, sondern was sich in der Geschichte der Kirche so entwickelt hat in den ersten Jahrhunderten. Es hat ein paar Jahrhunderte gebraucht, um diese Lehre von der Trinität dann zu entwickeln. Und woher das kommt, wir hatten letzte Woche in der Bibelstunde auch nochmal das Thema vom letzten Sonntag und da habe ich auch noch mal ein bisschen was zur Phänomenologie gesagt. Also oft ist Theologie, oder ich habe auch gesagt, gute Theologie ist immer phänomenologische Theologie. Und die Phänomenologie ist ja, dass ich ein Phänomen wahrnehme in dieser Welt. Wir hatten das ja auch hier schon mal. Und wir kennen das ja, hoch soll er leben, viermal hoch. Warum dreimal? Natürlich, weil alle guten Dinge sind drei. Also da kriegen wir das schon auch irgendwie so ein bisschen mit. Drei ist auch die Zahl in der Geschichte der Menschen der Vollkommenheit. Wir haben ja gerade von Dietmar das so ein bisschen gesehen, auch mit diesen unterschiedlichen Modellen. Und diese Modelle beschreiben so ein bisschen Vollkommenheit. Und die drei ist eben auch eine Zahl für die Vollkommenheit. Die drei ist auch die Zahl für die Seele. Die vier ist die Zahl für den Körper. Also wir merken, diese drei hat schon eine besondere Bedeutung, aber dann kommt eben hinzu, das, was wir auch in der christlichen Kirche entwickelt haben, diese Lehre von der Trinität. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das gibt es nicht in der Bibel, kommt in der Bibel nicht vor. Es gibt so sagen wir, triadische Formeln, die kennen wir schon. Also erstmal überhaupt vom Gottesbild. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass Gott spricht, lasst uns Menschen machen. Mit wem redet er da überhaupt? Also ein streng monotheistischer Glaube würde hier dann auch sagen, ja, es geht ja nicht, vielleicht redet er mit seinen Engeln oder so, aber dann wird es ja eher so in die Richtung gehen, ich würde gerne Menschen machen, was haltet ihr denn davon? Es scheint ja irgendwie so ein Gespräch auf Augenhöhe zu sein, aber wir wissen es nicht so genau. Und dann steht ja da, und Gott schuf den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn und er schuf ihn als Mann. Und Frau, ich sage immer Mann und Weib, aber ich kann das gerne mal erklären, warum das so ist. Also nur bei der Vorbereitung ist mir das nochmal aufgefallen. Also wie verblödet muss man eigentlich gewesen sein, um die Frau in der Geschichte der Kirche so eine geringere Rolle zuzuweisen? Also wenn man die Bibel liest, kann man ja da nicht drauf kommen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf ihn als Mann und Frau. Also nicht als Mann, und weil er dann irgendwann merkte, es wird problematisch oder so, dass das Gegenüber, das Gegenbild Gottes ist Mann und Frau. Also nur nochmal kleine Randnotiz auch am heutigen Sonntag. Frau sein heißt auch Ebenbild Gottes zu sein. Also wer es immer noch nicht geschnallt hat und ich muss euch leider bekennen, es gibt nicht unter uns, es gibt noch genug davon. Wer es immer noch nicht geschnallt hat, der sollte mal die Bibel lesen. Ich war vor kurzem, hatte einen Freund besucht, da kam die Tochter nach Hause und war echt frustriert, weil sie hat dann Stress bekommen, weil sie zu Gott gebetet hat als Mutter. Und das ging ja wohl überhaupt nicht. wieder, Bibelleser wissen mehr, also kommt auch im Alten Testament ja auch vor, dieses mütterliche Bild. Gerade Heiliger Geist ist auch feminin, ist auch weiblich. Aber es gibt eben so Kreise, und das sind dann meist Männer, die eben sich mit Haut und Haaren dagegen wehren und irgendwie deutlich machen müssen, also wir sind die Krone der Schöpfung und ihr, naja, euch gibt es auch. Quatsch. Also, Gott ist in sich schon, lasset uns Menschen machen, irgendwie Vielfalt. Und diese Vielfalt drückt sich auch in diesem Mann, Frau, Mann, Weib sein aus. Wenn wir da ein bisschen weitergelesen, die Geschichte von Abraham, als er so vor seinem Zelt sitzt, kommen auf einmal drei Männer vorbei. Und das ist auch eine Geschichte, die immer wieder genommen wird, um so ein bisschen Nicht-Trinität zu begründen. Weil das hat mit Trinität nichts zu tun. Aber es ist eben diese triadische Formel, die eben etwas aufzeigt von dem, was das vielleicht sein könnte mit Gott. Wenn wir später dann ins Neue Testament gucken, zum Beispiel dann am Ende des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 28, da sendet Jesus seine Jünger ja in die Welt. Und da sagt er zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt, geht hin und mache zu Jüngern und lehret sie und dann tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch das ist nicht Trinität. Also das hat mit Trinität nichts zu tun, kann man natürlich nicht sagen, aber das ist nicht die Begründung für Trinität. Wie gesagt, das hat sich in den Jahrhunderten danach erst entwickelt. Aber es gibt diese Formulierung im Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also der Bibel, alt wie neutestamentlich, ist dieses Bild von dieser Dreiheit, Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, wie auch immer man das beschreiben will. Der Bibel ist das irgendwie nicht fremd. Und in der neutestamentlichen Wirklichkeit hatte es schon nochmal eine größere Bedeutung und dann hinterher in der Gemeinde wurde und in der Kirche wurde das dann zu einem Begriff, der sehr wesentlich wurde. Und wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen über Trinität, dann merkt man sehr schnell, das ist auch einer der beiden Punkte, die uns von allen anderen Religionen unterscheiden. Dieser Begriff und das, was sich dahinter verbirgt. Es ist im Endeffekt auch wirklich das, was uns von den anderen Religionsgemeinschaften scheidet, also wirklich unterscheidet. Trinität ist etwas, was es im Judentum nicht gibt, also in den wir reden jetzt über die monotheistischen Religionen, aber auch in den anderen Religionen kommt das auch nicht vor. Trinität ist etwas, was es im Judentum überhaupt nicht gibt und wo man auch sagt, wie kann sowas sein? Trinität ist eben auch etwas, was es im Islam überhaupt nicht gibt und wo man auch sagt, das kann nicht sein. Also Trinität. Diese Lehre von der Trinität ist ein Alleinstellungsmerkmal für den christlichen Glauben, für die christliche Kirche. Der Begriff Passion Ostern oder spezieller noch der Begriff Kreuz ist auch dieser zweite Begriff, der uns von allen anderen Glaubensrichtungen dann auch unterscheidet. Das gibt es auch in den anderen Religionen, auch in den anderen monotheistischen Religionen nicht. Es gibt das, dass da mal jemand irgendwie hingerichtet wird und vielleicht auch am Kreuz, das ist alle, kann alles sein. Aber das, was wir damit verbinden, im Kreuz, Tod und Auferstehung, das ist etwas, das gibt es sonst nicht. Also dieser Begriff der Trinität ist neben dem Begriff des Kreuzes, das, was die christliche Kirche und den christlichen Glauben irgendwie nochmal auch einzig macht. Und deswegen hat diese Lehre von der Trinität eben auch so seine Bedeutung und sein Stellenwert für uns. Trinität meint erstmal, es gibt, wenn wir über Gott reden, drei Hypostasen. Merkwürdiger Begriff, meint eigentlich drei Vergegenständigungsweisen. Man könnte auch von Erscheinungsweisen reden. Ich könnte mit euch jetzt nochmal die Modelle von Dietmar durchgehen und euch sagen, warum diese Modelle irgendwie was versuchen aufzugreifen, aber warum sie nicht passen. Weil Erscheinungsweisen ist ja, das war so dieses Bild vom Wasser als flüssig, als Gas, als Eis, dass Wasser eben unterschiedlich in Erscheinung tritt. Also mal so, mal so, mal so. Das ist aber nicht das, was Trinität meint. Trinität heißt nicht, also Gott kommt manchmal irgendwie als Hauch und manchmal als Fluss und manchmal so, dass ein fröstelt. Nee, Gott ist immer das eine und das andere und das dritte. Also es sind drei Erscheinungsweisen, aber nicht welche, die sich dann immer abwechseln. Und das ist das, was Hypostasen eben meint, diese drei Erscheinungsweisen Gottes. Und was eben nochmal dazugehört, ist dieser Gedanke, und das ist eben das, was irgendwie schwierig ist, dass diese drei Erscheinungsweisen und, man muss das mal sehen, so Elfi und Harald, kommt doch mal hoch hier. Also hatten wir bei Frau Giffey die erste, aber diesmal ist auch die zweite Reihe dran, weil, was sind wir? Menschen, Mann und Frau ist schon eine Unterscheidung. Cousine. Sind die auch noch verwandt. Das ist Baptismus, so. Das kannst du hinfahren, wo du willst.
Ja. Und Cousine.
Also, wir drei sind Menschen, aber ganz unterschiedliche Menschen. Also keiner würde sagen, okay, der Harald, das ist so ein bisschen Mensch, hier ist ein bisschen mehr und das ist die Vollendung des Menschheits. Bitte? Ja, also drei Erscheinungsweisen vom Menschsein. Natürlich kann man sagen, wir sind alle Menschen, aber wir sind alle irgendwie unterschiedlich. So ist das mit Vater, Sohn und Heiliger Geist auch. Es ist die Frage, warum sind wir nicht Trinität? Weil der Harald anders tickt als ich. Und wir beiden nochmal anders ticken als die Elfi. Wenn euch die Elfi irgendwie begegnet, dann begegnet euch Liebreiz. Dann begegnet euch Freundlichkeit. Wenn euch der Harald begegnet, dann begegnet euch Stattlichkeit, Musikalität. Wenn ich euch begegne, ist der ganze Rest. Nein, das, was der Harald ist, bin ich nicht. Und was die Elfe ist, ist der Harald nicht, obwohl sie miteinander verwandt sind. Also drei Erscheinungsweisen, die man aber klar voneinander trennen kann, weil man sagt, naja, der Harald ist eben so, aber die Elfi würde so nie sein und das so nie machen und ich schon gar nicht. Also wir merken, dass mit diesen Erscheinungsweisen ist auf der einen Seite gut nachvollziehbar, aber der Unterschied ist, dass bei der Trinität, bei diesen Hypostasen, bei dieser Erscheinungsweise, ganz klar ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber die Unterschiede
verschwimmen.
Ja, was soll man jetzt sagen? Verschwimmen? Ja, nee, weil dann wären wir irgendwie so. Nee, die Unterschiede sind schon klar, aber unvermischt und ungetrennt, das ist die Formel dafür. Sie sind unvermischt und ungetrennt. Und jetzt merken wir schon, vielen Dank soweit erstmal, ihr dürft euch wieder setzen. Und jetzt merken wir schon, boah, das ist irgendwie kompliziert. Es gibt einen großen, so darf man es nicht sagen, es gibt einen Religionskritiker, der einen großen Einfluss hatte, Richard Dawkins, der hat dieses Buch geschrieben, Gottes Wahn. Und ich bin ein Gegner der Religion. Sie lehrt uns damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Das ist eine seiner Aussagen. Und das ist jetzt so ein Punkt. Wir stehen hier, wir versuchen etwas zu erklären und merken am Ende, nee, so richtig erklären können wir es nicht. Richard Dawkins hat auch was dazu geschrieben, dann zu diesem Thema Trinität, oder er hat einen anderen berühmten Mann zitiert, Thomas Jefferson. Und er schreibt, die einzige Waffe, die man gegen unverständliche Aussagen einsetzen kann, ist der Spott. Vorstellungen müssen klar umrissen sein. Erst dann kann die Vernunft sich mit ihnen beschäftigen. Und von der Dreieinigkeit hatte kein Mensch jemals eine klar umrissene Vorstellung. Es ist nur das Abracadabra, so heißt das, jener Scharlatane, die sich als Priester Jesu bezeichnen. Also ist mal ganz lohnend, das zu lesen. Aber Er sagt ihm, naja, es ist der Vernunft nicht zugänglich, war noch keiner da, der es genau erklären kann. Haben schon viele versucht, jetzt vor kurzem erst eben Dietmar, und am Ende, es haut nicht so richtig hin, wir können es nicht greifen, wir können es nicht begreifen. Und das ist eine der großen Herausforderungen, wenn wir über das Thema Trinität eben auch sprechen. Vielleicht ist es deswegen so, dass die meisten Sonntage im Kirchenjahr einen Bezug haben zu Trinitatis. Also je nachdem, wann Ostern ist, danach kommt dann Pfingsten und dann Trinitatis. Je nachdem, ob früher oder später, haben wir so um die, ich glaube immer über 20, aber bis zu manchmal 22, 23, 24 Sonntage nach Trinitatis. Die heißen dann alle so und geht dann eben bis in Herbst hinein. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass sich die Gemeinde Jesu so lange damit beschäftigen soll, dass sie irgendwann vielleicht mal eine Idee davon bekommt, was das denn sein könnte mit dieser Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, wie man das dann immer beschreiben möchte. Die Kirche, ich hatte es ja schon gesagt, hat in den ersten Jahrhunderten lange gerungen darum, was das denn ist mit dieser Trinität oder, nee, falsch. Sie hat lange darum gerungen, und darum geht es eigentlich, was das denn ist mit diesem Jesus von Nazareth. Denn das war die Frage, um die es dann auch zuallererst ging. Und durch das Leben Jesu und durch sein Sterben und dann durch die Auferstehung hat man mitbekommen, mit diesem Mann ist etwas anderes, anders. An diesem Mann ist etwas, das ist ganz anders als bei den Menschen, die wir bisher so kannten. Dieser Mann, und das ist eben, ist gestorben und auferstanden, ist einer, der in seinem Tun, in seinem Leben und in seinem Sterben nochmal von Gott bestätigt wurde, als das, was er von sich behauptet hatte, nämlich, dass er Sohn Gottes sei. Und das war dann das Problem, dass man neben dem Vater auf einmal einen Sohn hatte. Und das ist für eine monotheistische Religion problematisch, weil auf einmal sind zwei da und nicht nur einer. Und dann kam nochmal dieses Reden auch vom Heiligen Geist, Pfingsten nochmal dazu. Und dann hatte man das Problem, wie soll man das, wenn da ein Vater, ein Sohn und ein Heiliger Geist ist, wie soll man das so zusammenfassen, dass am Ende ein Gott dabei rauskommt? Weil Dietmar hat es ja schon falsch vorgerechnet, 1 und 1 und 1 sind nun mal nicht eins. Und das war das Nachdenken über diesen trinitarischen Glauben in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Und in diesem Nachdenken darüber ist man eben auf diese trinitarische Formel gekommen und auf dieses Gottesbild, was wir eben als Trinität bezeichnen. Ja, ist eine ziemliche Kopfgeburt, ne? Also Weihnachten, das macht die Herzen weit. Karfreitag und Ostern, das macht die Sinne irgendwie tief. Und an Pfingsten freut man sich, dass man noch einen Tag mehr Urlaub hat. Oder in anderen Ländern, anderen Bundesländern gibt es ja auch Pfingsturlaub. Aber der ist emotional meist wenig mit verbunden. Weil man so das Gefühl hat, Pfingsten ist irgendwie so eine Kopfgeburt. Ne? Ist irgendwie so eine Geschichte der Theologen. Okay, sollen sie machen, aber haben wir nichts mit zu tun. Aber Pfingsten ist eben, und dieser Glaube an den Dreieinen Gott ist eben meiner Meinung nach auch das am meist unterschätzte Fest im christlichen Glauben. Denn was meint Trinität? Wir haben ja gerade schon gehört, es geht um die drei Hypostasen, um diese drei Erscheinungsformen in dieser Welt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mit diesem Gedanken von Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eben dieses Bild verbunden, dass Gott auf der einen Seite der Schöpfer ist. Und das ist der Vater, der Ursprung aller Dinge. Darum reden wir von Gott als ein Vater, weil er der Ursprung aller Dinge ist und nicht, nur nochmal auch fürs Kleingedruckte, weil er einen Penis hätte. Gott hat kein Geschlecht. Also Vater heißt, er ist Ursprung aller Dinge und nicht, er hat ein männliches Geschlecht, und deswegen sind wir Männer natürlich ein bisschen, nein, Gott ist Mann und Weib. Und das ist eben das erste Bild, Gott ist der Schöpfer. Das zweite Bild ist eben, dass Gott ist der Vater als Schöpfer. Das zweite Bild ist eben, Gott ist der Sohn als Erlöser, als Retter. Und damit verbunden ist eben immer die Geschichte des Menschen, so wie sie ist und so wie sie jeder für sich und an sich und mit sich erlebt. Und christlicher Glaube heißt, du bist nicht nur von einem Gott geschaffen, das gibt es in anderen Religionen, sondern dieser Gott, der dich geschaffen hat, ist ein Gott, der sich für dein Leben interessiert und der sich gerade für die Irrung und Wirrung deines Lebens interessiert und dich dort nicht alleine lässt. Deswegen ist neben dem Gott Vater als der Schöpfer der Sohn da, als der Erlöser oder als der Retter. Und das dritte Bild von Gott, Herr Bild, ist die dritte Erscheinungsweise, Hypostase von Gott, ist eben Gott, der Heilige Geist. Man könnte auch sagen, das ist der Gott, der in uns ist. Und das ist jetzt diese Bewegung. Da ist ein Gott, der dich geschaffen hat, der dein Ursprung ist und der tritt in Erscheinung als der Gott, dem du nicht egal bist, sondern der ein Interesse an dir hat und der deswegen dein Retter und dein Erlöser ist. Und das Dritte ist, dass dieser Gott eben sagt, und ich werde mit dir fertig. Nicht in dem Sinne, wie wir das vielleicht auch verstehen könnten, mit dir werde ich auch noch fertig, sondern ich werde mit dir fertig. So, jetzt geht's wieder. Und das ist eben das dritte Bild vom Heiligen Geist, der in uns ist, der in uns den Vater und den Sohn verkörpert und vergegenwärtigt. Also in den letzten beiden Sonntagen hatten wir erstmal das Bild Gemeinde als Leib Christi, der zusammenkommt in seiner Unterschiedlichkeit und der dadurch das lebt und auslebt, was christlicher Glaube eben meint. Und am letzten Sonntag hatten wir diesen Gedanken, dass dieser Gott, dieser Glaube an diesen Gott nicht etwas ist, was ich jemand beibringen und erklären kann, in dem Sinne, das ist und das ist und das ist und jetzt musst du, sondern Glaube ist immer die Erfahrung, eine Erfahrung zu machen. Und dafür ist der Heilige Geist eben zuständig, dass der Gott, der mich geschaffen hat und der Gott, der mich errettet hat, ein Gott ist, der es mit mir, in mir zu tun haben will. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Drei Weisen, Gott zu erfahren. Da hat jeder von euch, seinen speziellen Weg oder seinen ganz eigenen Weg, wie er Gott erfährt. Aber diese drei unterschiedlichen Weisen, die kennen wir, glaube ich, alle. Die erste Weise ist Gott als Schöpfer und da geht es um die Schönheit. Bei der Schöpfung geht es um Ästhetik, um die Schönheit. Ich weiß nicht, ich kann da nicht so viel mit anfangen, aber die Ines erzählt mir das immer wieder dann, wenn sie irgendwie unterwegs ist und dann irgendwie Störche am Himmel sieht. Was macht sie dann? Sie dankt ihrem Schöpfer. Wenn sie irgendwie die Natur sieht, was macht sie dann? Sie jubelt und jauchzt und dankt ihrem Schöpfer. Sie ist eigentlich nicht so ein charismatischer Mensch, der dann immer durch die Gegend rennt und Halleluja schreit, aber dann bricht es aus ihr hinaus, weil sie in der Schöpfung etwas entdeckt von der Schönheit, die nochmal so ganz anders ist. Kennt ihr das? Wer von euch erfährt Gottes Gegenwart so auf diese Weise sehr stark, dann solltet ihr euch niemals, davon abhalten lassen, in die Natur zu gehen. Dann solltet ihr euch niemals davon abhalten lassen, das Schöne in dieser Welt zu suchen und aufzusuchen. Denn wenn das eure Weise ist, Gott zu erfahren, ist das auch die Weise, wie ihr Reichtum Gottes mehr und mehr entdeckt. Das ist Gott, der Schöpfer, der für Ästhetik steht, für das Schöne steht. Und Gott, der Sohn, der Retter, ist der, der für das Ethische steht, für das Gute, der für die Liebe steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss immer, also das wird immer schlimmer bei mir. Ich kann mir die dümmsten Filme angucken. Aber wenn es auf einmal gut wird, also dass ein Mensch einem anderen etwas Gutes tut, dann muss ich immer den hier machen. Also ich weine natürlich nicht, aber es ist immer so, das geht mir zu Herzen. Das berührt mich. Das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist Gott, das bist du am Werk unter uns Menschen. Ich mache die Gotteserfahrung sehr stark eben auch in der Begegnung mit Menschen. Und gerade eben dort, wo ich mit Menschen etwas Gutes erlebe, wo ich bei Menschen etwas Gutes erlebe, da kommen mir die Tränen, weil mich das eben zu Tränen rührt, weil ich da Gott am Werke sehe. Kennt ihr das? Wer tickt ähnlich? Keiner. Okay, danke Siegfried, dass du mich nicht alleine lässt. Aber das ist die zweite Weise, Gott zu entdecken. Menschen, die so ticken, sollten aufpassen, dass sie das, was sie an Botschaften, an Nachrichten, an Bildern wahrnehmen, dass das nicht nur immer Bilder, Nachrichten und Botschaften sind, die irgendetwas Negatives weitertragen. Menschen, die auf diese Weise Gottes Erfahrung und Gottes Nähe machen, das sind Menschen, die sollten auch wirklich wie so ein Trüffelschwein immer nach dem Guten in jeder Situation suchen. Manchmal muss man da sehr tief graben und manchmal muss man auch weit gehen. Aber am Ende ist diese Welt durchwoben von der Liebe Gottes in Christus. Und so kann und darf ich glaube, fast in jeder Situation etwas von der Gegenwart und von der Güte und von dem Guten Gottes entdecken. Der Heilige Geist, das ist so der Tröster in uns, das ist, ja, warum brauche ich Trost? Weil das Leben ist ein Weg, also das Leben ist Geschichte und auf diesem Weg durch die Geschichte meines Lebens erlebe ich die unterschiedlichsten Dinge. Manche Dinge erfreuen mich, wenn ich in den Wald gucke, manche Dinge ärgern mich und so weiter und so weiter. Ich brauche jemanden, der in mir immer wieder neu meinem Geist und meiner Seele und meinem Sinn eine Ausrichtung gibt auf Gott hin. Und das ist das, was der Heilige Geist tut in meiner Geschichte, in der Geschichte der Gemeinde, in der Geschichte der Kirche und ich glaube auch am Ende in der Geschichte dieser Welt, dass er uns ausrichtet auf das hin. Und da sprechen wir jetzt von dem Wahren, von dem, was wirklich wahrhaftig ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns mehr und mehr in die Wahrheit hineinführen will und damit in das hineinführen will, was das Leben ist. Und am Ende kommt eine Erfahrung dabei raus, nämlich die Erfahrung von Freiheit. Weil wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese Erfahrung, die machen Menschen, die sich auf diese Wahrheitssuche begeben und sich am Ende dann nicht mehr von dem Leben und von der Alltäglichkeit des Lebens dann irgendwie belügen lassen, sondern die immer wieder neu entdecken, in meinem Leben, es gibt mir das Richtung, Sinn und Ziel vor, was wahr ist und nicht, was unwahr ist. Und das ist für uns Christen, und das ist eben verbunden dann auch mit dieser Lehre, das ist für uns Christen immer derjenige, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und darum, und das ist die Erfahrung, die ich mache und die viele anderen machen, darum, je mehr ich diesen Christus kennenlerne, desto tiefer entdecke ich die Wahrheit und desto freier werde ich in meinem Leben. Denn Freiheit hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie hinreisen kann, wohin ich will. Das ist auch nicht. Aber Freiheit ist ja am Ende nochmal etwas anderes. Darum geht es dann bei diesem trinitarischen Glauben, dass in uns etwas lebendig bleibt von dem, was zutiefst zu uns gehört und was das Ziel unseres Lebens ist. Gott, der Schöpfer, die Schönheit. Was ich bei der Ines noch nie erlebt habe, ist, dass sie dann gesagt hat, ach, das ist so schön, schöner wird es nicht mehr. Wie ist das in eurem Leben? Habt ihr das schon mal erlebt, so diesen Punkt, dass ihr sagt, das ist so, so schön, schöner wird es nicht mehr? Nein, wir alle erleben in unserem Leben, dass wir im Punkto auf die Schöpfung und auf die Schönheit der Schöpfung noch nicht am Ziel angekommen sind. Und dieser trinitarische Glaube will mich über die Grenze hinaus dann auch heben, um immer und immer und immer weiter das Schöne zu suchen. Und irgendwann entdecke ich, Schönheit, das hat überhaupt nichts mit Augenschein zu tun, sondern Schönheit hat etwas damit zu tun, wer etwas wie betrachtet. Weil Schönheit kommt ja vom Schauen. Kennt ihr das? Habt ihr alle schon erlebt? Wie sich Dinge, wie sich Menschen verändern und sie immer schöner werden, weil ihr sie immer länger anschaut und dann gar nicht mehr anders könnt, als zu sagen, was bist du schön? Wir sind in dem, was wir an Schönheit entdecken können, noch nicht am Ziel angelangt. Auch in Bezug auf das Gute, auf die Liebe, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen könnten, ah, okay, jetzt habe ich das erlebt, das war's, reicht. Nein, es kann immer noch mehr sein. Es kann immer noch weiter und tiefer gehen. Und genauso ist es auch mit der Wahrheit. Keiner von uns hat am Ende, und deswegen liebe ich diese trinitarische Formulierung und diesen trinitarischen Glauben so, keiner von uns hat die Tiefe und den Reichtum Gottes ganz erfahren, dass er sagen könnte, so ist Gott. Am Ende ist der Glaube eben dieses Geheimnis und diese Trinität, dieser Glaube an diesen dreieinen Gott, ist eben genau dieses Geheimnis, wo ich nicht erklären kann, was es ist und wie es ist, aber wo ich erleben kann, was das mit mir macht und wie es mich in Bewegung setzt. Und für uns stehen wir immer wieder vor dieser Herausforderung, und da muss jeder auch seine Wege finden, vielleicht auch sein Mainstream, also seine Hauptstraße finden, wie ihr Gott erfahrt. Über die Schöpfung, über die Güte und das Gute oder über die Wahrheit und die Begleitung im Leben. Wichtig ist nur, dass wir nicht aufhören, danach zu suchen und uns niemals einbilden, wir hätten es gefunden, weil dann haben wir alles, nur eins nicht, ihn selbst. Amen.